Man muss für sich selber abwägen, welche Werte hat man, ne? Und welche Stärken hat man, wo bringt man das am besten, finde ich, unter. Wie gesagt, die Aufgaben sind ja oft schon austauschbar. Aber wo quasi bringe ich meine Wirksamkeit ein? Wo finde ich auch meinen Sinn? Ja, wo kann ich mich entfalten? Wo wird mein Potenzial gefördert? Und da würde ich als Frau wirklich gut
Ja.
hinschauen.
Schön, dass du da bist bei Boost Your Career, Sister. Ich bin Gabriele Strudel-Sollack, Kommunikationsarchitektin, Autorin und Leadership Coach. Und in diesem Podcast, da zeige ich dir praxisnah, wie wir Frauen sichtbar, wirksam und karriereklar werden. Und mit Macht so richtig klug und konstruktiv umgehen. Denn Karriere hat nicht nur mit Leistung zu tun, sondern auch mit Spielregeln, mit Entscheidungen und mit der Frage, wie viel Einfluss nehme ich mir und wofür eigentlich? Boost Your Career, Sister. Schön, dass du heute da bist. Ich bin eben im Gespräch mit Maria Grazl und heute geht es um soziale Mobilität. Also, was sind die Parameter, damit diese auch gelingt? Ist es die berühmte Extrameile? Sind es Partnerschaften? Ist es die Bildung? Da schauen wir hinein. Oder waren es die starken Sätze von wichtigen Menschen, die mal gesprochen worden sind? Maria, herzlich willkommen.
Danke, Gabriele, für die Einladung.
Du bist heute bei Livest Kabelmedien in Oberösterreich die Abteilungsleiterin für People and Culture und beschäftigst dich extrem viel mit guten Arbeitsbedingungen. Hast auch einen Podcast dazu. Bevor wir in das Jetzt schauen und was du heute machst und wie sich deine Karriere dahin entwickelt hat, lass uns doch nochmal schauen. So, wie durch ein Schlüsselloch, wie war es bei dir ganz zu Beginn? Wo bist du aufgewachsen? Was hat dich beschäftigt, als du gedacht hast, was du vielleicht mal später werden könntest?
Wenn ich durch ein Schlüsselloch auf den Moment schaue, der mich geprägt hat, dann sehe ich mich alleine auf einer Wiese stehen. Es riecht nach Heu, die Luft ist warm, ein bisschen staubig, die Hände kratzen. Ich bin die jüngste von 4 Mädchen auf einem Bauernhof aufgewachsen und während meine Freundinnen im Sommer im Freibad waren, stehe ich da und helfe bei der Heuernte von meiner Mutter. Und ich weiß heute noch dieses Gefühl von, ich verpasse etwas. Nicht nur den Sommer, sondern gefühlt ein anderes Leben. Und in dem Moment, ohne dass ich es wahrscheinlich damals hätte sagen können, habe ich verstanden, ich will aus diesem sozialen Mühe heraus. Nicht, weil es irgendwie schlecht war, sondern ich will ein anderes Leben. Ne? Ich habe das sozusagen von meiner Mutter ja miterlebt. Und dieser Weg, den ich damals für mich entschieden habe, auf dieser Wiese im Sommer, war ein Lernen. Ich war die Erste, die quasi dann aus meiner Familie war, die jüngste von 4 Mädchen, entschieden habe, die dann ins Gymnasium zu gehen. Und das war jetzt kein so Glamour-Moment, so okay, ich gehe jetzt, sondern das war eigentlich so, ich will aus diesem Milieu heraus. Und deswegen muss ich quasi einen Weg der Bindung gehen. Und der zweite Moment fällt mir auch noch ein, wenn ich so nachdenke, der war ein bisschen später, nämlich im Gymnasium dann, so in der 4. Klasse im Französischunterricht. Und das ist so ein bisschen die pubertierende Zeit gewesen. Und meine Französischprofessorin hat mir dann erklärt, bei mir schaffst du keine Matur. Und das war einerseits immer sehr schmerzhaft, weil man dachte, boah, wenn ich wiederhole, dann kriege ich es wieder. Also ich habe da eigentlich keine Möglichkeit gehabt, dass ich bei der irgendwie vorbeikomme. Aber gleichzeitig habe ich auch so einen Trotz in mir natürlich entwickelt, weil ich wollte ja quasi Matur, weil ich wollte ja quasi, ich habe ein Ziel gehabt, ich wollte studieren. Und dann habe ich etwas für mich gemacht, was für die Zeit wahrscheinlich ein bisschen unkonventionell und auch mutig ist. Ich bin zu einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat und kein Mobilfunk, einfach mit dem Bus nach Linz gefahren und habe mir ein neues Gymnasium gesucht, ein Oberstufengymnasium, wo ich praktisch einsteigen habe können, ohne dass ich eine Klasse verloren habe. Die hat aber einen musischen Schwerpunkt gehabt. Und mit dem musischen Schwerpunkt habe ich Blockflöte gelernt gehabt und habe gedacht, okay, da muss ich jetzt ein Jahr Altflöte noch lernen. Und das war jetzt durchaus nicht lustig, weil es war ziemlich quietschig und richtig schief zum Teil, weil man da viel und lange übt. Und auf meiner Toilette sitzen, sehe ich mich da heute noch, wo ich quasi ausweichen musste, weil es alle schon genervt hat, mein Getüdel. Aber wo ich quasi, ja, mir meinen Weg der Bildung sozusagen damit frei gemacht habe.
Ich kann mich erinnern, im Vorgespräch hast du dann auch noch erzählt, wieder ein paar Jahre später mit der Berufsfrage bei einer Professorin, wo du gesagt hast, eigentlich, es wäre Psychologie, oder?
Genau, also ich habe schon eigentlich schon relativ bald die Liebe und die Neugier für die Psychologie und ich habe auch dort maturiert und ich wollte eigentlich Psychologie studieren und meine damalige Professorin hat mir dann erklärt, also wenn ich mal nichts verdienen will, dann kann ich das gern machen, das war jetzt zu der Zeit, ne? Quasi, und hat mir mitgegeben, nein, ich soll eigentlich was anderes. Und dann habe ich natürlich den pragmatischen Weg gewählt und habe Betriebswirtschaftslehre gelernt, weil man damit natürlich viel offener ist und sozusagen auch dann ja, leichter Fuß fassen kann.
Übrigens, die ARS-Akademie ist mein Bildungspartner für diesen Podcast-Launch und deshalb erwähne ich auch gerne das ARS-Summercamp. Von Mitte Juni bis Ende August bietet die ARS-Akademie den Tapetenwechsel der nachhaltigen Art. Denn wer den Ort wechselt, sieht die Dinge anders. Komm doch zum Perspektivenwechsel in die ARS-Akademie. Es gibt dort zahlreiche Leadership-Trainings, die Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten, zu Data Governance und auch viele Seminare im Bereich künstliche Intelligenz. Einen Workshop möchte ich besonders hervorheben. Er trägt den Titel Wenn Mitarbeitende fordernd, frech oder bequem sind. Der richtige Führungsumgang mit Anspruch, Provokation und Passivität. Und jetzt rate mal, wer diesen leitet. Richtig. It's me. Wenn dich das interessiert, bekommst du mehr Infos in den Shownotes oder auf der Seite der ARS-Akademie. Die ersten Arbeitgeber, die waren auch eher im KMU-Umfeld, oder?
Genau, also ich habe in der Unternehmensberatung angefangen und es war wirklich ein ganz klassisches kleines Unternehmen, zwei Eigentümer und das waren so meine Lern- und Entwicklungsjahre. Da habe ich natürlich innerhalb von kürzester Zeit die verschiedensten Branchen und Unternehmen kennengelernt und sozusagen aus der betriebswirtschaftlichen Brille, was braucht es quasi, damit ein Unternehmen gut funktioniert und da eben einfach ganz viele Berührungspunkte vom Marketing bis Organisation, aber auch ganz klassisch Kostenrechnung und auch einige Jungunternehmer, die auch beraten, was es halt einfach braucht für so ein erfolgreiches Unternehmertum.
Genau. Und ich erinnere mich, dass du dann auch irgendwann einmal gesagt hast, dass mit dem Fleiß ist so eine Sache.
Ja, ich würde sagen, das war so weniger in meinem ersten Job, sondern eigentlich dann auch in meiner Mutterphase hat sich mein Unternehmen dann quasi aufgelöst und ich war dann gezwungen, sozusagen aus der Karenz mir ein neues Unternehmen zu suchen und bin dann sozusagen in einem Beratungsunternehmen untergekommen, wo ein Konzern im Background war. Und dort, da sind wir dann ingesourced worden nach ein paar Jahren und dort habe ich dann erkannt, dass der Fleiß nicht das Relevante ist, um Karriere zu machen. Nämlich einerseits, weil da war ich natürlich Mutter und habe Teilzeit gearbeitet. Da habe ich einfach auch dann gemerkt, dass es einfach viele informelle Momente gibt, wie das After-Bier quasi am Abend, was bei mir einfach nicht machbar war, ne? als Teilzeit und Mutter. Und wo ich dann einfach auch gemerkt habe, im Meeting wird zwar offiziell was gesprochen, aber in die echte Kommunikation, die passiert eigentlich nachher. Und wer da nicht dabei ist, der hat dann sozusagen, dem fehlt dann auch was. Und dann, ja, hast du eigentlich keine Chance, sozusagen, bei diesen wichtigen Themen, die zu positionieren. Ja,
Also die Erkenntnis ist wahrscheinlich verhältnismäßig bald gekommen, aber wie hast du dann agieren können, um das zu umschiffen oder hast du es aushalten müssen? Wie war da deine Herangehensweise?
Ich würde mal sagen, eine Führungsposition habe ich eigentlich nie aktiv angestrebt. Ja? Mir ist es eigentlich immer um das Gestalten gegangen. Und das ist einerseits in der Teilzeitposition überhaupt einmal eine qualitativ hochwertige Teilzeitposition zu bekommen, war zu meiner Zeit eigentlich schon relativ schwierig. Das ist sogar unmöglich, weil ich habe eigentlich, es wird keine geben. Ne? Und ich habe da dann für mich eine andere Strategie gewählt, ich habe einfach auf Vollzeitpositionen dann beworben, um einfach einen Fuß einmal hineinzubekommen und wenn es quasi passt, dann habe ich mir gedacht, dann werden sie auch irgendwie schauen, ob sie irgendwie ein Modell finden. Und das war vielleicht durchaus ungewöhnlich, aber es hat funktioniert. So bin ich dann in die Beratung gekommen. Ich meine, da musst du mal als Beraterin einen Teilzeitjob machen. Ne? Aber es hat quasi meine Flexibilität was möglich gemacht, dass ich 3 ganze Tage arbeiten kann. Und damit war das quasi auch möglich. Ne? Bin dann von der Bank hier dann weggegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dort nicht wirksam werden kann. In dem Ausmaß, wie man es wünschen würde. Und habe mir dann bewusst auch KMU, nämlich die Livest, dann gesucht, weil ich mir gedacht habe, da komme ich bis in der Größe bis nach unten mit meinen Organisation- und Personalentwicklungsthemen. Und dort war es auch dann überhaupt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, da ist einfach eine andere Machtdynamik gewesen wie in einem Konzern, ja, muss man einfach sagen. Ja. Und da habe ich dann natürlich als Personal- und Organisationsentwickler einiges gestalten können, aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob du in einer Führungsposition bist oder nicht. Mhm. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, also wie gesagt, mir ist es nicht ums Führen des Führendings gegangen, sondern mir ist es quasi dann um das Gestalten gegangen. Und ich habe dann sozusagen auf der privaten Seite einige Turbulenzen gehabt, nämlich eine Trennung und meine Mutter ist dann quasi gestorben. Und das war so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich für meinen Weg Verantwortung übernehmen. Und das ist dann interessanterweise genauso uns aufgefallen, dass wir einen neuen Geschäftsführer zu der Zeit gekriegt haben. Und ich habe das erste Gespräch mit ihm bekommen und wir haben uns einmal ein bisschen so beschnuppert, was so unsere gemeinsamen Vorstellungen so von HR und so sind. Und da habe ich dann gesagt, da hat es keine Leitungsposition mehr im Personal gegeben, das war bei der Geschäftsführung damals angesiedelt. Und da habe ich gesagt, wenn er daran denkt, dass er so eine Position mal schaffen möchte, ich bin bereit. Ja? Und
also da hast du auch wirklich die Initiative ergriffen und jetzt ausgesprochen.
Ich habe es aktiv angesprochen. Genau, ich habe gesagt, wenn er dran denkt, dann ich bin bereit. Ja? Da habe ich dann nicht mehr gewartet. Ja? Da habe ich gedacht, okay, wenn er dran denkt, weil natürlich die Führungsposition gibt er dann schon nochmal andere Möglichkeiten. Ja. Ja? Es ist einfach so. Also es gibt einfach gewisse Gremien, wo dann Entscheidungen treffen und was du da jetzt nur Mitarbeiter bist im HR, macht das einen Unterschied.
Ja. Also insofern ist es durchaus erstrebenswert, tatsächlich eine Führungsposition einzunehmen, wenn man gestalten will. Also da geht es nicht nur um Standing, sondern das ist eigentlich schon die Möglichkeit, um tatsächlich Dinge zu bewegen.
Genau, es gibt einfach gewisse Themenstellungen, wo wenn ich als Abteilungsleiterin kann ich ein Veto einlegen bei gewissen Themen, wo ich sage, okay, nein. Ne? Und als Mitarbeiterin kann ich es quasi artikulieren, aber die Macht der Durchsetzung habe ich nicht. Ja? Und das ist einfach die Erkenntnis dann. Und da habe ich dann für mich beschlossen, wenn es gibt, die Rolle, dann wäre ich bereit. Und das war dann auch wirklich so, ein Jahr später haben wir dann eine Doppelspitze gemacht.
Also wieder auch sehr was Innovatives. Zuerst ich bewerbe mich mal in Vollzeit und hoffe, dass ich das teilzeitmäßig herausverhandeln kann und dann diese Doppelspitze auch in der Leitung
Genau, es war auch in Experimente ausgesprochenes vom Geschäftsführer, weil er gesagt hat, wir decken verschiedene Themen ab, die synergetisch sind und wir haben schon eigentlich als Führungskraft und Mitarbeiterin eigentlich schon viele Jahre gut zusammengearbeitet und er hat dann gesagt, er kann sich vorstellen bei uns, dass wir es zusammenbringen, wenn nicht wir. Und das hat sich auch wirklich total gut entwickelt, weil man natürlich HR und Organisation und IT in einem technischen Dienstleister, wie wir sind, ganz viel gemeinsames Denken braucht. Ne? Aber das war durchaus unkonventionell zu der Zeit, wie wir das gemacht haben. Also es gibt ja schon oft gerade in Konzernen, wo HR und Organisationsentwicklung nicht einmal gemeinsam gedacht wird, geschweige denn IT gemeinsam.
Ja, ja. Das hängt aber sicher auch mit der Unternehmensgröße eben zusammen, die du dir ja auch sehr bewusst gewählt hast.
Also das ist eigentlich ein Tipp, den ich jedem Bewerber, wenn ich dann so in einem Bewerbungsprozess bin, eigentlich auch mitgebe, dass man sich das Umfeld, gerade auch als Frau, sich anschaut, ja, wo man, welche Kultur ist, welcher Führungsverständnis ist, wo quasi, das finde ich fast wichtiger, ja, als dass ich mir nur die Aufgaben oder so anschaue, weil die sind ja austauschbar in gewisser Weise. Ja? Aber wo ich quasi wirksam werden kann und dann fungieren mag und wirksam quasi auch was weiterbringen mag, das würde ich mir wirklich gut anschauen.
Ja, kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Wie findet man das heraus? Weil auf der Webpage steht ja meistens sehr viel Schönes.
In Wahrheit ist es oft auf der informellen, ob man schaut, dass man irgendwelche Kollegen auf LinkedIn sieht und vielleicht gibt es irgendwo so Berührungspunkte, wo man mal schaut, dass man so nicht von der HR, sondern eigentlich von anderen Kollegen ein bisschen ein Gespür bekommt. Bei uns ist es üblich, dass man eigentlich sozusagen nach dem ersten Bewerbungsgespräch immer schnuppern machen mittlerweile, also sprich ins Unternehmen geht und Aufgabenstellungen haben, weil damit sozusagen kriegt der Bewerber auch viel mehr die Gelegenheit sozusagen und bauen wir dann meistens mit einem Essen, mittags Kaffee trinken, um einfach so nicht nur dieses klassische Bewerbungsprozedere zu haben, sondern einfach auch zu spüren, wie lacht da wirklich der Hase, was wir über was lachen, was machen sie für Jokes. Was beschäftigt, ne? Also was sind so die Themen? Und dann spürt man eigentlich relativ rasch. Ist es jetzt das, was auf der Webseite ist? Ist es kompatibel oder gibt es da Widersprüche? Ja. Ja? Und das kriegt man dann schon raus.
Du hast jetzt im Gespräch schon ein bisschen auf die Seite gewechselt, nämlich auf die Unternehmensseite, worauf schaut ihr? Und ich möchte wieder so den Punkt zurückführen mit deiner Bildungskarriere auch. Wie beeinflusst das den Recruitingsprozess oder die Arbeit, die du jetzt bei Livest machst?
Also Weiterbildung oder Weiterentwicklung treibt mich jeher ein. Das ist ein ganz hoher Wert für mich. Das heißt, ich habe ganz viel Zeit immer wieder intrinsisch motiviert, mich weiterzubilden und auch mich weiterzuentwickeln, investiert. Das ist so mein eigener Antrieb. Also ich habe ja lange geglaubt, dass quasi Bildung sozusagen entscheidend ist. Und vielleicht zu unserer Zeit, ich bin jetzt quasi 58, wenn ich mich da so ein bisschen zurückversetze in den früheren Jahren, war quasi Qualifikation durchaus ein hoher Faktor in einem Bewerbungsprozess. Also zu unserer Zeit, wenn man angefangen hat, war schon entscheidend, was hat man studiert, was haben wir schon. Das finde ich, das hat sich jetzt relativiert im aktuellen Arbeitsmarkt, aber zu unserer Zeit war Bildung schon was Wesentliches. Und auch gerade so in Konzernen, da hast du einfach gewisse Ausbildungen braucht, damit du quasi weiterkommst. Ja? Nur, es ist nicht nur die Bildung, die entscheidend ist, ob man Karriere macht. In einem Konzern, wo ich war, wäre sehr viel über Informelles angegangen. Ja? Nämlich, wird man von wem vorgeschlagen, wird man von wem, hat man einen Mentor, ist man in einem Projekt, wird man vorgeschlagen, dass man das leitet. Ja? Das sind so die Gradmesser. Sprich, man muss in der Sichtbarkeit bringen. Ja? Und nicht sozusagen nur über Leistung. Das habe ich lange geglaubt. Das ist es aber nicht. Natürlich auch, aber es gibt eben auch noch andere Faktoren, wie vernetzt ist man, wie weiß man überhaupt, diese ganzen Zeichen zu deuten, was da so quasi in so einem Konzern los ist. Wer erkennt wen, wie, was sind das überhaupt so für Netzwerke, wo man als Frau da überhaupt nicht drinnen ist, auch gar nicht Teil sein kann, ja, ehrlicherweise. Und das war zu der Zeit einfach wirklich so, ich hätte da keine Chance gehabt. Ich habe einen Mann gehabt, der war in der anderen Bank, ja, und von dem habe ich aber auch gesehen, nicht wirklich mitgekriegt, dass der irgendwie so genetzwerkt hat. Also das war mir deswegen auch gar nicht so bewusst, dass es so braucht. Das habe ich eigentlich erst dann mitkriegt mit meinem neuen Partner, weil er mir dann einfach irgendwann einmal so zurückspiegelt hat, so eigentlich, du führst ja schon, du denkst richtig, und ich für mich selber eigentlich das noch nicht so gesehen hätte und er mir eigentlich schon was zutraut hätte, was ich selber aber eigentlich mir noch gar nicht so hoch gehabt habe. Ich habe den Anspruch gar nicht gehabt, dass ich irgendeine Führungsposition hätte wollen. Und er hat gesagt, ja, aber das ist eigentlich aufgelegt bei dir. Ne? Das heißt, er hat in mir schon was gesehen, was ich eigentlich in mir selber noch gar nicht gesehen habe. Und ich bin dann in einem Cross-Mentoring-Programm, habe ich mich dann selber vorgeschlagen, dass ich das gerne machen möchte. Ich mag mir das einmal anschauen und habe mir damals ganz bewusst, weil man hat auswählen können, ob man eine weibliche Führungskraft haben würde oder eine männliche, gesagt, ich will einen Mann. Ich will verstehen, wie die Männer denken, wie sie agieren. Ich will diese ganzen
Codes,
ich sage es dir, diese heimlichen Gesetze, genau. Mal ein bisschen erklärt kriegen. Nämlich von anderen Unternehmen, nicht vom eigenen, ne? Das ist ja das Konzept gewesen vom Cross-Mentoring. Und das habe ich dann auch wirklich gekriegt. Und den habe ich damals, das weiß ich noch, ziemlich gechallenged. Weil die Männer ist das gar nicht so bewusst. Ja? Aber ich bin ja quasi, ich bin in einer Frauenhaushalt quasi mit vier Mädchen aufgewachsen und das ist jetzt nicht so Ellbogentechnik und sowas, ne? Ein Stück weit vielleicht bei Mädchen schauen, oh, wer kriegt welche Puppe, aber nicht so quasi, muss mich jetzt da durchkämpfen. Und das war so spannende Learnings für mich, weil ich habe mich dann auch mitgenommen und wie es halt dann so wirklich so die Rules, das war damals auch eine große Organisation und das war für mich total spannend, dazu erklärt bekommen, wie es zu denken.
Erinnerst du dich noch an was sehr Konkretes? Also das ist jetzt so die Regel.
Ja, also was mir total in Erinnerung geblieben ist, mein Mentor wäre eigentlich für eine andere er hat sich für eine andere Führungsposition über ihn beworben gehabt und war eigentlich fachlich der Beste. Aber er ist es auch nicht geworden. Weil er auch nicht in einem Netzwerk war. Genau. Also es gibt auch die gleiche Situation, dass das bei Männern auch, ne? Also es tritt nicht nur uns Frauen, sondern es ist auch, es gibt Organisationen, wo es einfach für die Entwicklung wichtig ist. Und diese Codes muss man interpretieren. Man muss wissen, wie sind diese informellen Wege, wo muss man sozusagen einmal einen Sponsor oder einen Mentor finden, damit man quasi in eine Sichtbarkeit kommt. Es hängt natürlich auch ein bisschen so von der Talentstrategie ab, von den Konzernen, das ist dann quasi ein Leben, das Vorschlagswesen. Dann quasi, wer wird für ein MBA vorgeschlagen oder für eine nächste Karrierestufe? Da gibt es ja schon in großen Konzernen natürlich auch schon gewisse Regelwerke dazu. Aber das war zu meiner Zeit bei der Bank eben nicht so, sondern da ist eigentlich darum gegangen, welcher Netzwerk bist und welche Führungskraft schlagt die vor. Und es hat auch Führungskräfte gegeben, die dann ihre High Potentials nicht vorgeschlagen haben, weil sie es nicht hergeben wollten. Ich war damals nur dazu auch die Betreuerin von diesem Programm. Also ich habe genau gewusst, wie das da drinnen abläuft. Ne? Und ohne diesen Background in Teilzeit und Frau hätte ich dann null Chance.
Das heißt, was du dann gemacht hast, ist einfach in ein anderes Unternehmen auch zu wechseln. Sicher auch aus der Situation heraus, genau. Wo du gesagt hast, eben nach der Karenz war es sowieso notwendig. Ja.
Es ist einfach, man muss für sich selber abwägen, welche Werte hat man, ja, und welche Stärken hat man und wo bringt man das am besten, finde ich, unter. Ja. Das ist ja, das macht ja, wie gesagt, die Aufgaben sind ja oft schon austauschbar. Aber wo quasi bringe ich meine Wirksamkeit ein? Wo finde ich auch meinen Sinn? Ja, wo wäre ich quasi, wo kann ich mich entfalten? Wo wird mein Potenzial gefördert? Und da würde ich als Frau wirklich gut hinschauen. Ja. Das ist ja immer so mein Tipp. Also ich war dann eine Mentorin lange Jahre bei dem Cross-Mentoring dann selber in der anderen Rolle. Und das war immer so ein Tipp, so schaut euch an, wenn ihr noch quasi Jungsatz, weil ihr kommt irgendwann mal in die Familienphase. Wie gehen uns dann mit den Frauen um? Ne? Werden sie dann sozusagen Sachbearbeiterinnen, wenn sie wieder zurückkommen, oder schauen sie dann schon, dass sie eine hochwertige Teilzeitführungsposition behalten? Ne? Das sind die Insignien, wo man hinschauen darf.
Da schließt auch die Frage an, das hast du so peu à peu in den Situationen eigentlich dir selber erarbeitet, oder? Und die Frage ist, gäbe es einen Weg für unsere Hörerinnen jetzt, wie man das abkürzen kann? Also das eine war, schaut schon in der Zeit, wo ihr weit vor der Kinderphase seid, wie gehen sie mit den Frauen später um? Weil das ist nicht persönlichkeitsgebunden, dass die smarter erscheinen, die besseren Karten haben, sondern das ist strukturell. Ja? Also ihr kommt in diese Gasse. Gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, boah, so könnte man die Abkürzung auch nehmen? Worauf passt man noch auf?
Ich glaube, es ist jetzt eine Generation von Frauen, so nehme es ich jetzt vor, die schon durchaus selbstbewusster sind, durchaus auch schon reflektierter sind, würde ich jetzt mal sagen, als wir in jungen Jahren, also auch schon viel fordernder. Ja, also die sozusagen sind auch schon sehr klar am Anfang ihrer Berufskarriere sind, dass sie sagen, was sie wollen und sozusagen auch schon verstanden haben, um was es geht eigentlich, damit man Karriere macht. Da erlebe ich durchaus sehr selbstbewusste junge Damen in den unterschiedlichsten Berufsbildern. Ich glaube, da waren wir noch ein bisschen, was sage ich denn, da war der Arbeitsmarkt ein wenig anders, wir waren ein bisschen devoter. Ja, um das jetzt, also das hat sich einfach gedreht. Ja, jetzt ist einfach ein Arbeitnehmermarkt geworden. Ja, und sie können fordern. Und das wissen sie. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt gar nicht mehr so. Ja, weil uns eins hat nur gesagt, okay, ich muss warten, wie viele Stunden machen und wer am längsten da ist, quasi, das wird gesehen. Und, ne? Also diese Insignien, die zählen jetzt einfach nicht mehr aktuell bei uns. Ja? Das muss man einfach sagen, da hat sich der Arbeitsmarkt total gedreht. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, was kann ich quasi, um die, eine Abkürzung zu machen? Ich glaube, dass die Situation aktuell einfach schon andere ist. Also die Männer sind ja jetzt auch schon so, dass sagen, sie wollen quasi gar nicht mehr so nur der Karriere wegen. Also das Ziel der Karriere hat sich eigentlich schon völlig verändert, muss man ehrlicherweise sagen. Also wer strebt denn aktuell? Also wie, wenn man uns gefragt hat, so wie wir frisch vom Studium rausgekommen sind, war Karriere quasi ein richtiges Zielbild.
Ja, mit Auto.
Genau, neuen Statussymbol, das ist so gut.
Eckbüro.
Genau. Das höre ich jetzt überhaupt nicht mehr, Gabriele. Es tut mir leid, aber das hat sich echt verändert. Und die sagen nicht, sie wollen Karriere machen im Sinne der Karriere wegen, sondern was ihnen, da hat sich auch das Wertekostüm einfach verändert. Ja, sie wollen anspruchsvolle Jobs, wo sie sich quasi verwirklichen können, wo sie quasi gute Aufgaben sozusagen haben, wo sie wachsen können, das schon. Aber der Begriff der Karriere ist ein ganz anderer geworden.
Ja, also Karriere als Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeit eigentlich meiner eigenen Person. Und auch.
Und vereinbar mit Privatleben, Familienleben. Ne? Und da hat sich auch einiges getan, weil, ne, wie kann man ja zu meiner Zeit, also sind immer die Frauen in Karenz gegangen. Ich bin in so einem technischen Unternehmen und ich muss dir ehrlich sagen, das ist überhaupt kein Thema mehr bei uns, wenn jetzt ein Mann in Karenz geht oder eine Frau, weil das jetzt einfach schon selbstverständlich ist. Das heißt, es hat sich auch für Frauen damit sozusagen der Blickwinkel Teilzeit und Führen, ja, das ist jetzt quasi, das war vor ein paar Jahren noch, wie kann man noch erinnern, wie die erste Frau in Teilzeit quasi, da haben sie mich schon angeschaut, so, wie glaubst du wirklich, dass das schafft? Ja? Und ich habe gesagt, wann dann, glaube ich, das ist sicher, ja? Weil ich weiß selber, wie ich Teilzeit Mutter und was ich da gearbeitet habe, wie effizient ich da war und wie motiviert ich da war, weil das war für mich, boah, ich kann gestalten und gleichzeitig so kann ich auch die Mutterrolle leben. Ne? Und das Gleiche kann ich jetzt da auch als Führungskraft machen. Ne? Aber da braucht es halt auch ein bisschen ein Mindset-Shift. Also ich bin mir gar nicht auf deine Ursprungsfrage nicht mehr zurückzudenken. Ich glaube, dass jetzt mittlerweile so ganz viel Social Media und Weiterbildung und Bücher für wie schaffe ich sozusagen es als Frau, diese Codes zu entschlüsseln, die Netzwerke, ne? Also ich sehe es ja ganz viel, es gibt ja schon auf der Uni, wo du schon Mentoring nehmen kannst. Also es gibt schon ganz viel, vielleicht noch nicht genug, aber auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, wo die jungen Damen durchaus schon einiges lernen und auch schon gelernt haben in meiner Wahrnehmung, dass gar nicht mehr besonders förderungsbedürftig sind, weil es mir überhaupt nicht gelegen ist, dass ich die jetzt, ich war deswegen nie so Frauenförderprogramme im Unternehmen installiert, weil das macht uns so bedürftig, das sind wir überhaupt nicht. Das lenkt dann an Fokus auf, was, wie quasi, wir sind nicht okay und wir brauchen jetzt extra Betüdelung. Das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen Strukturen, wo es möglich ist, dass alle, egal von welchem Geschlecht, Religion oder whatever, ja, die gleichen Zukunftsvoraussetzungen. Und das ist ein strukturelles Thema mit einem passenden Mindset bei den Führungskräften. Und nicht, oh, ich brauche jetzt auch so ein Aktionitis. Ja, ich kann mich erinnern, wie wir voriges Jahr den Top Female Workplace Award gewonnen haben. Da hat mich dann auch die Herausgeber so also gefragt, was denn wir so besonders machen. Ich habe gesagt, hey, ich wehre mich gegen wirkliche Aktionitis. Wenn ich strukturell verankere, dass wir alle die gleichen Chancen haben, auch in den Entwicklungen und egal welcher Geschlecht und Alter und Religion und Herkunft, dann ist die Fairness gegeben. Und nicht, weil ich ein spezielles Förderprogramm installiert habe. Und ich habe gewusst, in unserem Unternehmen, wo ich bin gekommen, da war ein Drittel Frauen, ja, und zwei Drittel Männer. Und das ist nach wie vor leider noch immer so, ja, weil es auch wirklich schwierig ist in den technischen Bereichen, obwohl ich mich wirklich voll drauf sitze. Aber was wir geschafft haben, ist, wie ich gekommen bin, haben wir in der Führung, ich glaube, 16% gehabt. Ja? Und jetzt haben wir 32%. Und auf das bin ich stolz. Wir haben auch schon Führungskräfte in den technischen Bereich, weibliche. Ja? Und das ist strukturell, ja? Weil es damit sozusagen, sie sehen das Vorbild, wir haben im Abteilungsleiterkreis überhaupt keine Frau gehabt, wie ich gekommen bin. Und jetzt haben wir halbe, wie wir am Montag gefunden haben. Ja? Und das macht
also da hast
was,
du ne? sicher extrem viel auch aufgrund der Funktion und Rolle, die du eingenommen hast, auch bewirken können, weil du hast dir ja dieses Wissen im Cross-Mentoring geholt. Ja. Also es war ja auch nicht so, dass es nur beobachtend war, sondern schon auch im Austausch mit was beobachte ich und wie interpretiere ich und wie verhalte ich mich vielleicht dann dementsprechend auch, oder?
Es macht aber einen Unterschied. Ich habe vorher einen Geschäftsführer gehabt, bei dem bin ich mit meinem Thema toleriert geworden, liebevoll ausgedrückt. Und beim neuen Geschäftsführer bin ich unterstützt worden. Und unterstützt zu werden, macht mutiger. Toleriert werden, du bist vorsichtig.
Ja.
Also es braucht schon von oben, ganz oben, die Unterstützung. Und auch das, ne, der hat sich das, dem war das auch ein Herzensanliegen, dass wir quasi uns da auf der Abteilungsleiter und Teamleiter eben mit Frauen quasi verstärken, weil er auch überzeugt davon ist, dass uns das in der Unternehmensentwicklung weiterbringt. Ne? Und das hat er auch dann möglich gemacht. Ja.
Wenn jetzt jemand in einer Unternehmenskultur ist, die noch nicht so reif ist, ich nenne es einmal auch ein Reifegrad, weil wir wissen ja von den wirtschaftlichen Zahlen, ist es ja für Unternehmen eigentlich nahezu eine ökonomische Logik, möglichst paritätisch die Führungsebenen auch zu besetzen. Ja. Aber wenn jetzt jemand in einem Unternehmen ist, wo das offenbar nicht so gelebt wird, hast du irgendwie so Quick-Tipps, was man machen könnte, um nicht vollkommen unglücklich zu sein?
Also ich würde versuchen, das Netzwerk zu lesen. Ja, also das ist sozusagen auch, was ich eigentlich meinen Mitarbeitern oder wenn es junge Führungskräfte reinkommen, ihnen versuche zu erklären, wie so die informellen Wege und wer mit wem, wo die Berührungspunkte sind. Wer hat informellen Einfluss? Wer bereitet Entscheidungen vor und auf und setzt sie dann? Das ist so das eine. Was ich in der Kommunikation als Tipp mitgeben will, ist eher so in Wirkung sprechen. Nämlich nicht, ich habe das und das und das alles gemacht, sondern mein Beitrag dazu war das. Es macht ganz was anderes. Das ist auch so, was man, glaube ich, lernen muss. Nicht nur, was ich alles gemacht habe, sondern und was habe ich bewirkt damit. Also ein bisschen
ja, und wo sich die anderen ja auch mit freuen können, weil was Gemeinsames, Besseres daraus geworden ist. Ja.
Ja. Ich würde auch mir jemanden suchen, der so mein Sponsor oder Mentor ist, der auch in Momenten, wo ich nicht dabei bin, meinen Namen sagt, wenn es. Na, weil es gibt ja viele Momente, wo man, aber es muss halt auch der Name mal fallen. Und das merke ich auch, je weniger ich sozusagen jetzt an der operativen Basis Berührungspunkte habe, ich brauche jetzt quasi sozusagen von Kollegen oder von meinen Mitarbeitern irgendwo, wo sie Potenzial sehen. Und da den richtigen zu haben, der dann den Moment, der dann sagt, oder ob das beim Geschäftsführer ist oder bei mir oder bei einem Kollegen, der hat ein Potenzial in dem Bereich. Ja, also damit man vorgeschlagen wird. Und sich so jemanden zu suchen, wäre, glaube ich, auch ein Klick-Tipp.
Du hast jetzt drei Dinge genannt und kein einziges war in Richtung Produktivität, Leistung, operativ besser zu werden. Sondern es ging alles hinaus in die Kommunikation. Wunderbar. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Dinge, die man, wenn man sehr ambitioniert ist, auch schnell mal vergisst, weil man einfach so fokussiert ist auf das Operative, das gut hinzubekommen.
Die Sätze voraus, weil man wird nicht vorgeschlagen oder dein Name fällt nicht, weil du jetzt ein Sonnenschein bist, sondern weil du einfach, weiß ich nicht, vernetzt denkst, weil du quasi irgendwie gut bist in dem und dem und dem. Dann wirst du vorgeschlagen. Und oft ist ja jetzt eigentlich aus der Entwicklung, aus der Karriere, muss ich dir ehrlich sagen, es ist nicht, wie viel Überstunden wer gemacht hat oder wie viel Zeit das wer dann sitzt, sondern es ist in Wahrheit, wie gut kann man mit dem neue Themen denken? Wie vernetzt denkt er? Wie kann er mit anderen zusammenarbeiten? Also es entscheidet oft schon mehr das Mindset, weil die Zeit ist so schnelllebig und die Themen, die wissen, ne, das ist halt ja auch Abwärtszeit und mit KI. Also da muss man ja schauen, welche Mindset hat er und was sozusagen ist schon sein Background natürlich, aber nicht ausschließlich und auch nicht immer vordergründig, was man ehrlichweise so.
Ja, Maria, du hast jetzt einen schönen Einblick gegeben. Ich möchte zwei Abschlussfragen stellen. Die eine, die ist immer so mitgeschwungen, die Antwort, weil das Thema Werte bei dir ganz stark rauskommt. Und die Frage ist, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, wenn du den Raum verlässt, was die anderen über dich sagen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das mit den Werten, das mag daran sein, dass ich gerade eine Ausbildung mache, wo wir sich mit Werten viel beschäftigt haben. Aber ich würde mir wünschen, dass Menschen sagen, wenn ich den Raum verlasse, sehr benannt, was viele gespürt haben, aber nicht ausgesprochen haben. Und sie war klar.
Ah, schau.
Ja, wir haben einen neuen Wert bei uns im Unternehmen, der hat Klarheit.
Ja. Ich erinnere mich an die Kim Scott mit der radikalen Ehrlichkeit. Also da ist auch eine liebevolle Klarheit drinnen. Also nicht die brutale, sondern...
Genau. Sondern Klarheit, die eigentlich entlastet. Ich merke schon oft, dass ich jetzt einfach schon mutig bin und einfach Dinge ansprich, wo sie anderen noch was denken, wo man denkt, ja, ich sprich's jetzt aus. Genau, das würde man wünschen, wenn es das
schön,
wenn ich den Raum verlassen
sage. Und noch so ein hypothetischer Wunsch, also gesetzter Fall, du wirst in der Früh aufwachen und wärst nicht die Maria Kratzl, sondern ich weiß nicht, der Mario Kratzl, also ein Mann. Gäbe es da etwas, wo du sagst, das würde ich gern sofort ausprobieren oder tun oder was auch immer?
Gabriele, ich sag's da ehrlich, ich bin wirklich sehr gerne Frau, aber ich würde es wahrscheinlich als Experiment spannend finden, nämlich zu beobachten, macht es jetzt wirklich einen Unterschied und welchen? Und ja, das würde man dann anschauen.
Also in die Beobachtung hineinzugehen.
Genau, also Experiment zu betrachten und ja, vielleicht ist es anders, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eine Hypothese.
Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir haben da einiges mitnehmen können. Im Recap, im nächsten Podcast, werde ich es auch nochmal schön aufdröseln, auch deine 3 Tipps, die über die Leistung hinausgegangen sind, was da nochmal dahinter steckt, weil sie dich dorthin gebracht haben, wo du bist. Und ich merke auch, du nimmst ganz viele mit und bist tatsächlich eine, die unsere Gesellschaft auch verändert. Und das wollen wir. Vielen Dank, Maria.
Herzlichen Dank. Danke dir.
Wenn dir ein bestimmtes Thema auf dem Herzen liegt, dann melde dich doch direkt bei mir. Vielleicht mache ich sogar einen Themenzyklus daraus. Schreib mir auf gabriele@sollack.at oder schau dich doch gleich auf meiner Karriereseite um. Alle Infos dazu findest du auf www.sollack.at. Und besonders empfehle ich dir natürlich meinen Female Boost Club. Der startet 2-mal im Jahr. Du kannst dich auch zum 1:1-Coaching melden oder rufst einfach an und wir reden persönlich darüber, was genau ich für dich tun kann. Alle Infos findest du in den Shownotes. Baba und Boost Your Career, Sister. Schön, dass du da warst. Gemeinsam können wir die Jobwelt zu einer besseren machen. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Shiconomy.